Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14. Und ich lese uns den Text ab Vers 14 bis Vers 20. Und wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, seid ihr eingeladen mitzulesen. Offenbarung 14, Vers 14 bis 20. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der glich oder gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt, mit in seiner Hand und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel aus und ernte, denn die Stunde für dich zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte auch eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam heraus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief mit großem Geschrei dem zu, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kälte wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kälte bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir beugen uns unter deine Herrschaft und wir beten auch darum, gerade jetzt, dass du uns dein Wort öffnest und dass du uns selbst lehrst durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Bevor wir in den Text einsteigen und die Dinge uns anschauen, die uns hier verinnerlicht werden, möchte ich ganz kurz noch einmal uns daran erinnern, dass wir hier in Kapitel 14 uns an einer Stelle des Offenbarungsberichtes befinden, dass wir als eine Unterbrechung erkennen. So insgesamt in diesem chronologischen Bericht der Offenbarung haben wir, manche Lehrer sagen, 7 Unterbrechungen. Ich tendiere dazu auch zu sagen, dass es 7 sind. Manche sagen, es sind 5. Aber wie auch immer, eine dieser Unterbrechungen, und zwar die 4. Unterbrechung, ist hier in Kapitel 14 zu sehen oder zu erkennen. Und das verwirrt uns manchmal, wenn wir die Offenbarung lesen. Normalerweise ist der Offenbarungsbericht schon chronologisch, ja? Aber dann gibt es Abschnitte und wir denken, wie passt das da rein? Ja? Was bedeutet das, was da steht? Das ist ganz einfach. Ja, dem Apostel Johannes wird an diesen Stellen, an diesen Unterbrechungen entweder ein Rückblick gegeben, das heißt, manche Dinge, die nicht erwähnt worden sind, die werden noch erwähnt, weil sie auch wichtig sind, oder ihm wird ein Vorblick gegeben auf das, was noch kommt. Ja? Und genau das haben wir in Kapitel 14. Wenn ihr euch daran erinnert, in Versen 1 bis 5 sieht der Apostel Johannes die 144.000. Wo sieht er sie? Ja, diese Evangelisten, die seinerzeit gedient haben auf der Erde, er sieht sie in der Gegenwart des Herrn Jesus. So, er schaut nach vorne und erkennt, die 144.000 Evangelisten sind nicht mehr auf der Erde, wahrscheinlich für die letzte Hälfte der Trübsalzeit, sondern sie sind schon in der Ewigkeit mit Jesus. Dann wird in Versen 6 und 7 uns verdeutlicht, dass der Dienst der Verkündigung des Evangeliums, das eigentlich von den 144.000 getan worden ist in der ersten Hälfte der Trübsalzeit, nun durch einen Engel verkündet wird. Auch das ist eine Vorschau darauf, was noch passieren wird. Weil die 144.000 weg ist, ist der Engel nun zuständig oder ein Engel Gottes zuständig, das Evangelium weiterzusagen. Vers 8 lesen wir von dem Gericht über Babylon, das schon als stattgefunden erklärt wird. Ja? Es wird gesagt, Babylon ist gefallen, ist eigentlich Vergangenheit. Ja? Aber das ist ja noch Zukunft, weil in Kapitel 17 und 18 wird der Fall Babylons beschrieben. So, Kapitel 14 ist also eine Vorschau auf das, was noch kommt. Und deshalb sind auch die Verse, die wir heute gemeinsam gelesen, nichts anderes als eine Vorschau auf das, was noch kommt. Und hier geht es um die Ernte der Erde am Ende der Weltzeit. Ja, wir können sagen, auch am Ende der Trübsalzeit, kurz bevor dem Anbruch des messianischen Reiches. Und ich erkenne in diesem Bericht eigentlich zwei Ernten. Die erste Ernte ist die Weizenernte, die Jesus selbst einsammelt. Ja, es ist die, ich sag mal, Segensernte der verbliebenen Gläubigen oder des Überrestes der Trübsal. Und diese Menschen werden dann in das tausendjährige Reich des Messias eingehen. Die zweite Ernte ist die Weinernte, die ein Engel Gottes einsammeln wird. Und das ist die Gerichtsernte der Nationen oder der Ungläubigen der Trübsalzeit. Diese Menschen werden ein furchtbares Gericht über sich ergehen sehen. Sie werden getötet und ihre Seelen werden in die Hölle geworfen. Und dann werden die Seelen dieser Menschen darauf warten, auf die Auferweckung der Leiber, ja, und dann dem Gericht vor dem großen weißen Thron. Aber dazu kommen wir noch in unseren weiteren Auslegungen des Textes der Offenbarung. Aber das ist schon einmal, was wir festhalten wollen. Ja. In diesem Textabschnitt wird uns die Vorschau gegeben auf die Ernte der Erde am Ende der Weltzeit oder der Trübsalzeit, kurz bevor das messianische Reich dann anbricht. Und jetzt gehen wir zusammen in den Text und wir wollen uns gemeinsam die Dinge anschauen und vergegenwärtigen, die hier dann auch angesprochen werden. Und als allererstes wird uns der Richter der Ernte der Erlösten, aber auch der Unerlösten gezeigt in den Versen 14 bis 16. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der glich oder gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Von wem spricht Johannes hier? Wen sieht Johannes hier, der mit einer Wolke kommt? Ich meine, für uns als bibellesende Christen ist es nicht sehr schwer, diese Person richtig einzuordnen, oder? Das ist einfach. Ja? Wir wissen genau, dass Sohn des Menschen, ja, ein bedeutender messianischer Titel für den Herrn Jesus ist, dieser Titel wird schon im Alten Testament gebraucht und auch im Neuen Testament, und zwar von Jesus selbst. Ich möchte einige Stellen mit uns gemeinsam ansprechen. So schreibt zum Beispiel der Prophet Daniel in einer ihm gegebenen Vision in Daniel 7, Vers 13 folgendes. Hört mal genau hin. Er schreibt, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Ja? So, der alttestamentliche Prophet Daniel hat den Messias, der noch gar nicht geboren war, ja? Er sieht ihn schon wiederkommen in den Wolken des Himmels. Sehr interessant. Und ich denke, er sieht genau denselben Augenblick den auch der Apostel Johannes hier uns beschreibt. Wenn er sagt, ja, da kommt einer, der gleich ist einem Menschensohn in der Wolke. So, Jesus, sprechend zu dem Hohepriester Kaiphas in seiner Verurteilung oder bei seiner Verurteilung, sagt Folgendes. Matthäus 26, 64. Hören wir genau hin. Jesus spricht zu ihm, zu dem Hohepriester. Du hast es gesagt. Was hat der Hohepriester gesagt? Er hat gesagt, bist du der Sohn Gottes? Du sagst es. Und dann sagt Jesus Folgendes. Überdies sage ich, mehr als das sage ich Folgendes. Er sagt, künftig werdet ihr, das heißt der Hohepriester und der Hohe Rat, den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Das ist, was Jesus selber sagt. Er spricht von, noch bevor er gekreuzigt worden ist, spricht er von seiner Wiederkunft, von seinem Dienst einmal in der Ewigkeit im Himmel und dann von seiner Wiederkunft. Und erst darauf ist der Hohe Rat explodiert. Ja? Warum? Weil sie ganz genau wussten und weil sie ganz genau verstanden haben, dass Jesus Christus von Nazareth für sich beansprucht hat, in diesem Moment der Messias Gottes zu sein, der von Gott selbst versprochen worden ist. Und für einen gläubigen Juden, für einen frommen Juden, ja, ist das die Gotteslästerung überhaupt. Und das ist richtig, ihr Lieben. Entweder war das eine Gotteslästerung, oder es war es nicht und Jesus hat die Wahrheit gesprochen, weil er der Sohn Gottes ist, weil er der versprochene Messias ist. Und das ist doch, wovon wir überzeugt sind. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Heiland dieser Welt. Jesus ist der versprochene Messias, der Retter. Und Jesus sagt nicht nur, dass er oder weist darauf hin, dass er sterben und dann in der Ewigkeit eine bestimmte Zeit sein wird, um seinen Dienst zu verrichten als Hohepriester, sondern er sagt, ich komme wieder. Und zwar in den Wolken des Himmels, genauso wie er emporgehoben worden ist und wie uns Apostelgeschichte 1 das auch berichtet. Stephanus, bei seiner Steinigung sagt Folgendes, Apostelgeschichte 7, 56, auch sehr interessant. Ja, ihm wird als einem Märtyrer, den ersten Märtyrer für Jesus Folgendes gezeigt, offenbart. Er sagt, siehe, ich sehe den Himmel offen. Der hat es gesehen. Was sieht er im Himmel? Was sieht er in der Ewigkeit? Er sagt, und den Sohn des Menschen, da haben wir wieder den Titel, messianischen Titel, zu Rechten Gottes stehen. Ja. So, Sohn des Menschen ist einer der messianischen Titel unseres Herrn Jesus Christus. Und das meint also, dass Johannes genau das dann auch sieht. Er sieht den Herrn Jesus, der die Ernte der Erlösten der Trübsalzeit zunächst einmal einsammelt für sein Reich, für sein messianisches Reich. Und im Zusammenhang dieses Titels Menschensohn haben wir dann aber auch die folgende Stelle, Johannes 5, 27. Hier spricht Jesus und er sagt, und er, wer er, es ist Gott der Vater, hat ihm, wem, seinem Sohn, also ihm, Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten. Da haben wir es. Weil er, Jesus, der Sohn des Menschen ist. So, wir schauen in unseren Text. So, Jesus wird an dieser Stelle in unserem Text dann auch mit einer goldenen Krone auf seinem Haupt beschrieben oder dargestellt. Und auch dieses Bild verstehen wir sehr, sehr gut. Ja, in seinem ersten Erscheinen war Jesus Christus hier auf der Erde mit Demut gehüllt. Ja? Am Ende der Tage wird er erscheinen in seiner wahren Herrlichkeit und Pracht als König der Könige und der Herr aller Herren. Und zu diesem Aspekt der Autorität des Herrn Jesu als Richter, wir werden dazu noch mehr sagen, wenn wir weitergehen in unserem Text. Da will ich nicht zu viel dazu heute sagen. Ich will zuerst mit uns auf das Bild der Ernte eingehen und uns auf etwas aufmerksam machen. Wir lesen von dieser bestimmten Weizenernte folgendes, Vers 15, schaut einmal in euren Text. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte. Denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen. Die Stunde des Erntens, ihr Lieben, es ist alles, alles in der Weltgeschichte der Menschen von A bis Z ist, auch in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, ist geplant. Die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Ein sehr interessantes Wort. Nun, wir wissen das, weil wir auch die Bibel lesen. Wir wissen, dass Jesus immer und immer wieder das Bild der Ernte auch gebraucht hat. Ja, zum Beispiel in Markus 4, 26, 29. Wir kennen das sehr gut, diese Stelle, aber ich möchte es trotzdem noch einmal lesen und euch auf etwas aufmerksam machen. Und er sprach, Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft, aha, wir verstehen ganz genau, was gemeint ist, und schläft und aufsteht Tag und Nacht, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. So, Gott ist am Wirken. Gott ist am Wirken auch heute. Wir sehen das manchmal nicht. Wir sagen ein Zeugnis zu einem Menschen und wir denken, ach, wer weiß, was er mitbekommen hat. Vielleicht hat er gar nichts mitbekommen. Der Heilige Geist wirkt. Gott wirkt in diesem Menschen durch den Samen, der ausgestreut wird. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehren, dann von den vollen Weizen in der Ehre. Und dann steht geschrieben, wenn aber die Frucht es zulässt, aber was? Und der Bedeutung ist, reif geworden ist, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. So, was ich jetzt auch eben gemacht habe, indem ich erzählt habe, wie Gott wirkt, ja, im Herzen der Menschen, unsichtbar, ich habe das Bild, das Jesus hier gebraucht, eigentlich vergeistlicht. Habt ihr das gemerkt? Und wir tun das. Und das ist auch nicht schlecht, dass wir es tun, weil das genau das Wirken Gottes ist in dieser Welt, gerade zu dieser Zeit. Aber ihr Lieben, dieses Bild der Ernte, das Jesus an dieser Stelle gebraucht, spricht vom Ende der Weltzeit. Woher weiß ich das? Hören wir einmal, was Jesus selbst sagt, Matthäus 13, 39. Er sagt, die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. So, Jesus spricht also in seinem Gleichnis der Ernte in Markus 4 von diesem Zeitpunkt, den Johannes in unserem Text auch sieht. Es ist die Ernte am Ende der Weltzeit. Und das ist faszinierend, diesen Zusammenhang zu erkennen und zu sehen. Und nun kommen wir in unserem Text zu dem Bericht der Ernte der Unerlösten, Vers 17 und 18. Schaut einmal, was geschrieben steht. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel und hatte auch eine scharfe Sichel. Ja? Und ein anderer Engel, so noch ein Engel, Engel ohne Ende, immer wieder lesen wir von diesen wunderbaren Wesen, die als Diener Gottes dann auch tätig sind. Und ein anderer Engel kam heraus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer. Interessant, dass dieser Engel anders beschrieben wird als der vorhergehende, von dem kaum etwas gesagt wird, außer dass er da mit einer lauten Stimme etwas, das ist der Engel, der am Altar mit lauten Stimmen schreit, ja? Der die scharfe Sichel hat und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Soweit der Text einmal. So, zwei verschiedene Engel haben wir wieder. Ja, und der eine, das finde ich faszinierend, wird hier beschrieben als ein solcher, der Macht hat über das Feuer. Und dieser ist es denn, der das Befehl, diesen Befehl ausspricht. Ja. Wenn wir zurückgehen zu dem 8. Kapitel, Vers 3, dann begegnet uns dieser Engel schon, und zwar als ein solcher, der eine bestimmte Aufgabe hat an dem Altar im Himmel. Im Himmel ist ein Altar, und dieser Altar hat eine bestimmte Bedeutung, Aber er ist da und dieser Engel dient eben an dem Altar. Ich lese uns Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Der hatte ein goldenes Räuchergefäß. Aha, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten der Heiligen, ihr Lieben, wenn wir beten, ja, es ist nicht einfach so Worte, die gesprochen werden. Uns muss das bewusst sein, da ist eine geistliche Realität. Unsere Gebete werden in irgendeiner Weise aufbewahrt, ja, und sie dienen zur Ehre Gottes und Gott hört diese Gebete. Und es ist sein Vorrecht, das Gebet zu erhören, so wie es seinem Willen entspricht. So, er sammelt die Gebete aller Heiligen auf dem goldenen Altar und bringt sie da, ja, auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Dann lesen wir auch, ebenso im Zusammenhang dieses Altars, der dort im Himmel ist, dass sich dort die Seelen der Märtyrer befinden, interessanterweise, die Folgendes sagen, Offenbarung 6, Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. So, und genau von diesem Zeitpunkt des Gerichtes, für den die Märtyrer am Altar beten, davon sprechen unsere Verse, ja. Und dieser Engel, der am Altar dient, hat nun eben diese Aufgabe, die Ernte der Ungläubigen anzuläuten und dem anderen Engel Bescheid zu sagen, geh und ernte, geh und ernte. Ich mache uns auf die letzte Aussage des 18. Verses aufmerksam. Schaut einmal, der Engel sagt, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Interessanterweise, ja, wird von der Weizenernte gesagt, dass sie überreif ist. Und hier wird gesagt, dass die Beeren reif sind. Warum, ihr Lieben, ich weiß es nicht. Noch weiß ich es nicht. Vielleicht werde ich es eines Tages wissen. Aber diese Unterschiede ist so interessant, sie einmal zu sehen und zu erkennen. Aber wie auch immer. Es wird uns von einem Engel versichert und gesagt, dass die Weinernte reif ist. Ja? Und im Zusammenhang mit den Ungläubigen, davon ist hier die Rede, verstehen wir, was gemeint ist. Es meint schlicht und einfach, dass die Sünde der rebellischen Menschen dieser Erde erreicht ist. Ja, die Obergrenze ist erreicht. Die Geduld Gottes ist zu Ende. Das Gericht muss kommen. Es ist soweit. Das, was uns hier verdeutlicht wird, ist eben, dass die Geduld Gottes nicht unendlich ist. Irgendwann ist es zu Ende. Wir wissen das genau, lesen das Alte Testament und den Bericht mit Noah. Wie lange hat Gott Geduld gehabt mit der Nation Noahs oder mit der Generation Noahs? 120 Jahre. Gott hat Geduld gehabt und dann kam das Gericht. Ebenso hat Gott Geduld gehabt mit den heidnischen Nationen, die seinerzeit in Kanaan gelebt haben. Und er hat Geduld mit ihnen gehabt ungefähr 400 Jahre. Hören wir einmal, was uns 1. Mose 15, Vers 16 berichtet. Und hier spricht Gott zu Abraham und sagt ihm als eine Vorausschau, was seine Nachkommenschaft erwartet. Er sagt Folgendes. Sie aber sollen, das heißt das Volk Israel, die Nachkommenschaft Abrahams, soll in der vierten Generation wieder hierher kommen, in das Land Kanaan, denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Und nach dieser besagten Zeit, vier Generationen, ungefähr 400 Jahre, aber hat Gott doch endlich sein Gericht vollstreckt an diesen sündigen Nationen, die in Kanaan gelebt haben, und das Werkzeug seines Gerichtes war das Volk Israel. Menschen heute regen sich auf, ja, wie es wohl sein kann, dass das Volk Israel so grausam sein konnte zu diesen heidnischen Nationen, dass es sie ausgerottet hat und so weiter und so weiter. Was diese Menschen aber nicht tun, sie lesen nicht den ganzen Bericht der Heiligen Schrift, der uns ganz klar bestätigt und versichert, dass wir einen gnädigen, geduldigen Gott haben, der den Heiden die Möglichkeit gibt zu Buße, 400 Jahre lang, und sie tun es nicht. Die Heidin Rahab hat es getan. Sie hat das Angebot Gottes zu Buße angenommen, wurde gerettet. Und hier ist es ähnlich in unserem Text. Das angedeutete Gericht, das uns in den nächsten Versen beschrieben wird. Es ist grausam, es ist grausam. Aber ihr Lieben, das Maß der Sünde der Weltmenschen ist nun aber erreicht. Ich schaue in unsere Gesellschaft heute, was alles getrieben wird, und ich denke, mei, ich hätte nicht so viel Geduld. Denken wir an all die Abtreibungen. Seit Jahrzehnten. Gott hat Geduld mit dem Menschen. Und das Gericht wird kommen, ihr Lieben, genauso wie Gott es versprochen hat. Ich lese uns etwas aus dem alttestamentlichen Propheten Joel. Joel 4, 12 bis 14. Übrigens, diese Stelle in Joel 4, 12 bis 14 ist genau das, was wir hier auch in Offenbarung lesen. Ist genau derselbe Zeitpunkt, von dem hier berichtet wird. Hören wir einmal hin. Alttestamentliche Prophet Joel, Kapitel 4, 12 bis 14. Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Und dann wird gesagt, und hört einmal genau hin, welche Bilder gebraucht werden. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. So, der alttestamentliche Prophet Joel spricht von demselben Ereignis, das auch unser Text anspricht. Und er gebraucht dieselben Bilder, die auch der Apostel Johannes gebraucht. Gott warnt den Menschen, ihr Lieben. Gott warnt den Menschen. Was ist das Problem? Der rebellische Mensch will nicht hören. Er glaubt nicht, was Gott sagt. Seinerzeit gab es einen sehr berühmten Atheisten in England mit dem Namen Charles Bradlaugh. Und dieser Charles Bradlaugh ist eigentlich christlich erzogen worden. Er war sogar ein Sonntagsschullehrer. So, er kannte das Evangelium. Er hat es aber nicht angenommen. Kennen und es für sich persönlich in Anspruch nehmen, sind zwei verschiedene Dinge. Das wissen wir. Und so war es auch, dass er seinerzeit dann in England rumgereist ist und antigöttliche Reden gehalten hat. Und beweisen wollte, dass Gott nicht existieren kann. Und sein letztes Argument war ein sehr interessantes. Mit diesem Argument wollte er beweisen, dass Gott nicht existiert. Er sagte am Ende seiner Rede, am Ende seines Vortrages Folgendes, dass er nun eine praktische Illustration dafür geben will, dass ein Gott nicht existieren kann. Und er griff in seine Tasche, holte seine Uhr heraus. Und dann hat er in den Himmel geschaut und Gott persönlich angesprochen. Und dann sagt er Folgendes. Gott, wenn du existierst, dann schlage mich tot in den nächsten 60 Sekunden. Und dann hat er auf seine Uhr geguckt. Und als die 60 Sekunden vorbei waren, sagt er, seht ihr, Gott existiert nicht. Was ist das für ein Gott, der mich nicht totschlagen kann wegen meines gottlosen Glaubens? Lass mich nur so viel sagen, er weiß es jetzt besser. Er weiß es jetzt besser. Gott hat diesem Menschen genug Zeit zur Buße gegeben. Und er hat es nicht getan. Und jetzt weiß er es besser. Gott ist geduldig auch mit solchen Pappnasen wie Charles Bradlaugh. Und seine Geduld soll doch, so wie die Schrift uns das versichert, zu unserem Heil dienen. 2. Petrus 3, 15, denn die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit. Es ist noch Zeit zur Buße. Und ein solcher, der das nicht tut, der auf dieses Angebot Gottes in Jesus Christus nicht eingeht, der hat seine Gelegenheit verwirkt und er wird gerichtet. Ich habe gelesen, dass bei der Beerdigung dieses Menschen, Charles Bradlaugh, am 30. Januar 1891 an die 3000 Menschen erschienen sind. 3000 Menschen. So, der Weltmensch ist schon irgendwie fasziniert, ja, von solchen, die öffentlich Gott herausfordern. Die Welt denkt, dass diese Menschen entweder besonders mutig sind oder besonders erleuchtet sind und sie bewundern diese Menschen. Ich denke, dass diese Menschen nicht nur dumm sind, sondern dass sie wahnsinnig sind zur selben Zeit. Überlegen wir einmal. Was haben diese 3000 Menschen mit ihren eigenen Augen gesehen bei der Beerdigung? Sie haben gesehen, dass der Gottesleugner und Spötter Charles Bradlaugh doch gestorben ist. Aber die denken nicht weiter. Oh ja, er lebt in unseren Gedanken weiter. Ich meine, was für ein Blödsinn ist das? Er ist tot. Er ist in einem Sarg. Und seine Seele ist bei Gott. Und Gott wird ihn richten. So, es gibt kein Drehen und Wenden. Dieser Mensch ist schließlich nach 57 Jahren, das ist mein Alter, im Sarg gewesen. Er ist tot. Er war tot. Und was sagt die Heilige Schrift im Zusammenhang des Todes? Sie sagt uns in Hebräer 9, 27, und wie dem Menschen gesetzt ist, einmal, auf jeden Fall einmal, es sei denn, er ist entrückt, zu sterben, danach aber das Gericht. So, das Gericht ist sicher für einen Menschen, ob er nun Gott nicht ernst nimmt, ob er Gott verleugnet oder über ihn spottet. Nur die Gläubigen, ihr Lieben, nur die Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, diese entkommen dem Gericht Gottes. Das, was sie erwartet, ist ein Preisgericht, aber nicht ein Zorngericht Gottes. Und hier sind wir schon bei dem dritten Punkt der Botschaft heute Morgen, Verse 19 bis 20. Und hier geht es um das Gericht Gottes. Oder lass mich sagen, es geht hier eigentlich um ein Teil des Gerichtes Gottes mit diesen Menschen. Ja. Ich lese es noch einmal. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in den großen Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde. Wie viel ist das? Das sind 1,5 Meter, was weiß ich. 1600 Stadien weit. Das ist eine weite Entfernung. So, um welches Gericht geht es hier in unserem Text? Es geht hier um das Gericht für die ungläubigen Nationen und Menschen der Trübsalzeit, das verstehen wir. Und bei diesem Gericht werden Nationen, die heidnischen Nationen, zu einem bestimmten Ort versammelt für eine bestimmte Schlacht. Und hier im Text wird dieser Ort mit den Worten beschrieben: vor der Stadt. Welche Stadt ist gemeint? Bestimmt nicht Kelowna. Es ist die Stadt, die Gott selbst für sich auserwählt hat. Es ist Jerusalem. 2. Chroniker 6, Vers 6, Gott sagt, aber Jerusalem habe ich erwählt für ihn selbst, dass mein Name dort sei. Gott offenbart durch den Propheten Joel auch etwas über diesen Ort, wenn er Folgendes sagt, ich gehe zurück wieder Joel 4, 12. Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Das Tal Josaphat, wo ist das? Es befindet sich in Israel. Und manche Bibellehrer meinen, es ist das Kidron-Tal vor Jerusalem. Und manche denken, es ist Hinnom, ist auch ein Tal, das dafür bekannt geworden ist, dass dort seinerzeit dann auch Menschenopfer dargebracht worden sind. Das ist auch vor den Toren Jerusalems. So, eins können wir wissen. Das Gericht über die Nationen, das wir heute mit einem Wort manchmal umschreiben wollen, Harmagedon oder Armagedon, je nachdem wie wir es betonen, ist nicht nur eine Schlacht, sondern eine endzeitliche, kriegerische Auseinandersetzung, die acht verschiedene Ereignisse einschließt. Und eins dieser Ereignisse ist eben das Versammeltwerden vor der Stadt Jerusalems, das Versammeltwerden der Nationen vor der Stadt Jerusalems und der Schlacht in dem Kidrontal, die schlussendlich mit dem Sieg des Messias Jesus Christus über den Antichristen enden wird. Und wir werden im Verlauf unserer Predigten, unserer Betrachtung mehr dazu sagen. Heute reicht es für uns, einmal das zu wissen, dass der Apostel Johannes in diesen Versen, wie schon die Propheten des Alten Testaments, wie Joel, das Ende der Trübsalzeit sieht, ja, und sieht, dass ein Gericht über die Nationen kommen wird. Und wenn wir den 20. Vers lesen, dann erkennen wir, dass diese Schlacht, die hier angedeutet wird, es ist ein absolutes Horrorszenario. Ja? Das Blut wird an diesem Tag, in diesem Tal, bis an die Zäume der Pferde reichen. Das ist hoch. Und dann wird uns auch die Strecke gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Meilen das sind. Das ist enorm. Und manche können sich das nicht vorstellen, dass wir das wortwörtlich verstehen können sollen. Und deshalb vergeistlichen sie es. Sie sagen, das Bild mit dem Blut steht für etwas Schreckliches. Ja, ist schon wahr. Aber ich denke, dass wir es doch wortwörtlich annehmen können, was hier steht. Einfach deshalb, weil die Bibel das so sagt und unter anderem deshalb, weil uns genau die Höhe und die Breite des Ganzen auch angezeigt wird. So, wenn das vergeistlicht werden sollte, warum werden uns die Höhe und die Breite gegeben? Aber wie auch immer. Eins dürfen wir wissen. Als solche, die zu Jesus Christus gehören, als solche, die zu der Gemeinde des Herrn Jesu gehören, werden wir vor diesem Horror sowieso bewahrt. Das wissen wir. Wir sind zu diesem Zeitpunkt doch gar nicht auf der Erde. Und wir sehen aber auch, dass der Überrest der Gläubigen in dieser Zeit auch von dem Herrn Jesus besonders erhalten wird durch diese furchtbare Zeit. Am Ende wird der kommende Herr Jesus den Sieg davontragen. Und wir wissen auch mehr als das, auch wenn das hier nicht angezeigt wird. Wir werden eigentlich als Gläubige, als wiedergeborene Gläubige mit Jesus zurückkommen zu diesem Zeitpunkt. Aber wir werden diesem Gericht entfliehen, mit Sicherheit, weil wir, wie gesagt, zu Jesus gehören. So, und deshalb, weil wir das doch wissen, Jesus wird sowieso Sieger sein. Jesus ist der Sieger. Deshalb ist die bedeutende Frage heute, wie auch in der Zukunft, es war immer die bedeutende Frage der Menschheit, gehören wir zu Jesus Christus? Wissen wir um die Vergebung unserer Sünden? Leben wir in der Gemeinschaft mit diesem Herrn? Und möge Gott, unser Vater, es schenken, dass das Realität ist in unserem Leben, ihr Lieben. Dass wir öffentlich, ehrlich, frei sagen können, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Erlöser, Jesus ist meine Zuversicht, Jesus ist meine Hoffnung, Jesus ist mein Glück. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, es ist schon erstaunlich, was wir in deinem Wort lesen. Du offenbarst uns Dinge, die uns erschaudern lassen, verstehend, dass das Gericht Gottes etwas ganz, ganz Ernstes ist und verstehend, dass die Sünde der Menschen nicht unter den Teppich gekehrt wird, auch unsere Sünde nicht. Und deshalb müssen wir sehr, sehr ernst diese Dinge auch angehen. Und wir wollen das auch, Herr Jesus, weil wir ganz genau wissen, du bist der Herr und das, was du zusagst, das hältst du gewiss. Und das heißt, wenn wir unser Leben dir anvertraut haben, dann bedeutet es für uns, dass wir vor diesem Gericht verschont bleiben, vor dem Gericht Gottes. Und wie wunderbar ist es, dass wir, wenn wir es getan haben, wenn wir unser Leben dir anvertrauen. Wir beten heute, Herr Jesus Christus, dass du uns hilfst, richtig von dir zu leben. Und das heißt, solche Menschen, die zu dir nicht gehören, einfach darauf hinweisen, dass die Erlösung in dir noch zu haben ist, noch ist Gnadenzeit. Anbetung und Lobpreis sei dir dargebracht. unser Heiland und Herr Jesus Christus. Amen. Amen.